Radio 1. Hörbar Rust.
Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Hörbar. Mit Genres und Kategorien ist es ja für Künstler jedweder Art immer so eine Sache. So ein Label kann gut und hilfreich sein oder eben nicht. In einem Artikel der Zeit heißt es, mein heutiger Gast sei Deutschlands begabteste Jazzsängerin. Dort steht aber auch, sie singe für Leute, die Jazz nicht todernst und die Popmusik nicht leicht nehmen. Und genau auf solche Feinheiten kann es im Zweifel ankommen.
Hörbar Rust. Heute mit Lisa Bassange, 37, Sängerin. Lisa wächst als Tochter einer Iranerin und eines Deutschen in Zehlendorf auf. Im Haus der Jugend stößt sie auf viele junge Musiker, die sich genau wie sie ausprobieren und zu Bands wie Seed oder den Lemon Babies formieren. Nach dem Abitur absolviert sie ein Studium an der Hochschule für Musik Hans Eisler, gründet das Lisa Bassange Trio und arbeitet mit den Jahren parallel an verschiedenen Musikprojekten wie Mikatone, Nylon und Rejazz. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme bewegt sie sich bewusst zwischen verschiedenen Genres, ohne festgelegt werden zu wollen. Heute hat sie sich zu uns bewegt. Lisa Bassange, jetzt zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1.
Herzlich willkommen, Lisa. Lisa oder Lisa?
Lisa.
Lisa. Du hast zwei Kinder und deswegen will jeder Termin, den man so hat, organisiert sein. Ist es schwer für dich, tagsüber solche Interviewtermine oder Ähnliches wahrzunehmen?
Mittlerweile nicht mehr. Also ich hatte lange Zeit Probleme damit, immer meine Termine und die Kinder und alles unter einen Hut zu kriegen. Aber jetzt habe ich seit einem knappen Jahr ein nettes Au-pair-Mädchen aus Russland und die Macht übernimmt zu Hause. Und das ist echt super.
Und wie hast du die gefunden?
Über so eine Agentur. Ich habe mir da einfach mich schlau gemacht und dann ein bisschen Geld gezahlt und dann haben die mir die nach Hause geschickt.
Ja, ich finde das ganz interessant. Wie heißt sie denn?
Nastja.
Nastja. Und hast du die auf dem Foto gesehen und hast gedacht, die ist vertrauensselig?
Ja, also man bekommt dann halt natürlich Briefe und so eine Art Exposés über den Charakter und
den
Stubenreinheit. Und die konnte halt schon gut Deutsch, was mir wichtig war, weil weil ich ja auch öfter mal länger weg bin und dann jemand zu Hause sein muss mit den Kindern und wenn die sich dann gar nicht unterhalten können, das wäre natürlich blöd. Und so habe ich einfach erstmal danach geguckt, wer am besten Deutsch konnte. Und sie war einfach so nett, freundlich. Ja. Und dann haben wir uns ein bisschen geschrieben und dann habe ich gesagt, sie ist es.
Da ist man dann ja wirklich sehr, sehr nahe mit jemandem, der, also bist ja noch mehr als ein Mitbewohner, denn du vertraust ihr deine Kinder an. Hast du am Anfang ein bisschen gefremdet?
Eigentlich nicht. Komischerweise hatte ich mit ihr gleich so einen ganz guten Draht. Also es gibt ja viele Leute, die sowas wagen und dann irgendwie total auf die Fresse fallen damit, mit so einem Au-pair-Mädchen. Aber ich hatte echt Glück mit der. Also die ist wirklich super angenehm und nett und integer und ist, ja.
Hast du Russisch gelernt schon?
Nee, aber sie kann ja ganz gut Deutsch, ein Glück.
Deine Kinder können wahrscheinlich super auf Russisch fluchen oder sowas.
Ja, genau. Na, die sind ja auf der Waldorfschule. Dadurch hat man auch Russischunterricht.
Okay, alles klar. Und wie lange bleibt Nastja bei euch?
Die bleibt ja hoffentlich lange. Also eigentlich müsste sie im August wieder zurück, aber irgendwie hoffe ich, dass es alles
okay, das gibt also auch die Möglichkeit, dass sie jetzt hier in Berlin zum Beispiel studiert oder sie noch ein bisschen bleiben kann, oder?
Also ja, genau, wir sind gerade dabei, das ein bisschen auszuspionieren.
Okay. Du flirtest ja mit den verschiedensten Genres. Darauf gehen wir auch in der Sendung noch ein bisschen tiefer ein. Das erste Lied, das du mitgebracht hast, steht für Soul. Hast du, das sind so kleine, süße Notizen gegeben, dass wir schon so ein bisschen wissen. Otis Redding, Soul. Den Jazz hast du auf jeden Fall bedient. Mhm. Chanson war auch einer von deinen Kerlen, so ungefähr, wenn man in diesem Flirt-Duktus bleibt. Was gibt es denn für... Jetzt hinkt es nämlich, dieses doofe Bild. Hätte ich damit bloß nicht angefangen. Was gibt es denn noch für Musik oder für Stilrichtungen, an die du dich nicht rangewagt hast und die noch offen sind, die dich vielleicht noch reizen?
Also so richtige Soul-Musik ist für mich eigentlich immer das Allertollste und Größte. Ich höre es total gerne. Also Otis Redding, was wir jetzt auch hören, sowas höre ich eigentlich ununterbrochen, aber irgendwie selber so richtig Soul zu singen oder so, das traue ich mir doch nicht so richtig zu, glaube ich, weil es ist, ich glaube, es erfordert noch einiges mehr an Stimmgewalt auch und so. Und gerade, also ja, für so amerikanischer Soul, das mag ich halt unheimlich gerne. Und in Deutschland wiederum gibt es das ja, dass das so versucht wird, das auf Deutsch so zu adaptieren. Und das
an wen denkst du da?
Ja, keine Ahnung, Xavier Naidoo oder so, solche Leute. Und das sind natürlich immer ganz tolle Sänger, aber ich finde, auf Deutsch klappt das oft nicht so richtig. Also wenn, dieses Langziehen der Vokale und so, das oft nervt mich das dann eher in Deutsch. Und deswegen, weil ich ja jetzt auch viel auf Deutsch singe.
Ja. Und wenn du sagst, du traust dir das nicht zu, du bist ja eine Sängerin, die viel gemacht hat, viel macht, ausprobiert. Hast du dich noch nicht rangewagt oder hast du dich rangewagt und hast gemerkt, das klappt nicht, das höre ich nicht gern, das ist nicht rund?
Ja, also ich wage mich oft eher an Sachen ran, wo ich weiß, ich kann daraus wirklich mein eigenes Ding machen und ich kann das wirklich so machen, dass dann was entsteht, was ich bin am Schluss. Und bei so typischer Soulmusik zum Beispiel ist ja so, da gibt es einfach so viele tolle Vorbilder und so viele super Leute und so, da braucht es mich einfach nicht mehr für.
Okay. Ja, Otis Redding, Dog of the Bay, ist die Geschichte damit schon erzählt? Ist das Intro sozusagen schon geliefert?
Ja, Otis Redding habe ich jetzt seit kurzem wieder auf meinem iPod und habe jetzt auch wieder auf dem Weg hierher auf dem Fahrrad gehört. Und also der Typ ist einfach unglaublich. So eine Maschine. Wenn man sich überlegt, wie der ist mit 27 ja schon gestorben beim Flugzeugabsturz. Und also ja, das ist allein dieses Oeuvre, also bis 27, was der da schon gemacht hat. Unglaublich. Tierischer Sänger.
So, Otis Redding, jung gestorben, Dog of the Bay heißt der Song. Zu Gast ist heute die Sängerin Lisa Bassange. Am 24. November 1974 in Berlin zur Welt gekommen.
Genau.
Der 24. November ist der Namenstag von Albert, Flora, Jasmin und Johannes. Namenstag wird gar nicht mehr gefeiert, oder?
Nee. Das ist auch lustig, wenn man das in alten Büchern liest, dass der Namenstag immer so groß gefeiert wird, dann ist mir das immer ganz fremd. Aber ja,
ich finde auch, also als Kind konnte man das so manchmal noch durchsetzen, dass man sagt, ich will eine Tafel Schokolade, weil heute habe ich einen Namenstag oder so, keine Ahnung. Eigentlich ist das ein ganz, auch vom weltweiten Marketing völlig vernachlässigter Tag. Da könnte man doch viel mehr draus machen.
Eigentlich schon, ja. Aber mein Name Lisa, der ist ja wirklich ohne Elisabeth oder irgendwas, ja. Also den gibt es irgendwie nicht als Namenstag.
Nee, du bist dann halt Elisabeth. Das ist dann.
Wäre ich das ja, dann? Ja, na gut. Also als Kind habe ich nämlich immer gedacht, ich habe nie Namenstag. So, das war immer so. Genau,
so
immer
so,
genau.
Ne?
Ich war
so
immer schon
du.
So. Ich nie. Ich habe mich immer ungerecht behandelt, immer unterprivilegiert.
Du hast dich, glaube ich, selbst ausgegrenzt, Lisa. Kann
genau.
Das sein?
Ey, das ist auch der Grund, warum ich den Blues singen muss.
Ach so, den Blues. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Singst du den Blues manchmal?
Ach ja, den Blues, na klar.
Aber zum Blues gehört doch aber mindestens das, was zum Soul gehört.
Ja, aber es gibt, ja, vielleicht, stimmt. Aber der Blues ist halt, ja genau, der hat halt in vielerlei Hinsicht so eine Existenzberechtigung. Also man kann auch den Ich hab 3 Kilo zugenommen Blues singen.
Ich habe einen schlechten Haartag Blues.
Genau, den, ja, oder ich heute bin ich...
Ich habe heute keinen Namenstag Blues.
Genau, ich habe heute keinen Namenstag Blues.
Oder? Oh Gott, ich komme voll schlecht drauf hier.
Du
hast Geburtstag mit Ilja Richter.
Ach Quatsch.
Allerdings 1952, hallo.
Okay.
Ja. Stefanie zu Guttenberg.
Mhm. Oh.
Und der schnellen Skiläuferin Maria Höffl-Riesch. Und gestorben ist am 24. November Helga Feddersen und ein Jahr später, 91, Freddie Mercury.
Ach, wirklich? Ja, an meinem Geburtstag? Ja, Freddie Mercury.
Ja.
Ach, sehr ein Ding.
Ja. Du bist in Zehlendorf aufgewachsen. Schick.
Schick. Ja, Zehlendorf ist schick. Ist schön.
Und die Familie Bassange gehört ja zu einer, das ist eine Galeristendynastie, möchte man fast sagen. Irgendwas mit einem Auktionshaus, habe ich gelesen.
Genau.
Klär uns doch mal auf.
Naja, also meine Mutter und mein Vater, die haben sich ja sehr früh getrennt. Meine Mutter heißt natürlich auch Bassange, weil sie meinen Vater irgendwann geheiratet hat. Aber die haben sich dann getrennt, als ich 3 war und ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Und diese ganze Galeristengeschichte und so, das ist alles auf der Seite meines Vaters, bei dem ich eigentlich nicht so viel Zeit verbracht habe in meinem Leben. Aber den Namen habe ich halt, ne? Und diese, also meine Großmutter eben, Gerda Bassange, die hat eben diesen Kunsthandel gegründet und die haben wirklich ganz viel Zeug da, also Klee und Chagall und weiß ich was alles, Picasso und so.
Also Auktionshaus, da müssen wir jetzt nicht in so eBay-Dimensionen denken, sondern da geht es wirklich um richtig große alte Meister.
Genau, und jetzt also hat mein Onkel das übernommen und der macht eher so in so alten Büchern und so. Aber mehr weiß ich darüber ehrlich gesagt auch nicht. Wie gesagt, Scheidungskind.
Ja, ja, jetzt red dich mal raus. Gerda Bassange, deine Großmutter. Ist das ein hugenottischer Name?
Genau, das ist ein hugenottischer Name.
Weil hast du da mal in irgendeiner Weise an Nachforschungen angestellt?
Nee, so richtig. Nee, aber ich weiß also, genau, die Hugenotten sind ja irgendwann nach Berlin gekommen und haben sich hier festgesetzt und ich bin einer ihrer Nachkommen.
Ja, dein Geschichtsstudium hat dich jetzt gar nicht so weit gebracht, ne?
Nee, wirklich ehrlich gesagt nicht.
Diese 2 Tage. Naja, was soll's, ist ja nicht so schlimm. Gut, du hast gesagt, dass sie sich früh getrennt haben. War deine Schwester da schon auf der Welt?
Ich habe 2 Schwestern, die sind aus der ersten Ehe meiner Mutter.
Aha.
Die sind auch ziemlich viel älter als ich und haben so, als ich klein war, schon auch ein bisschen so die Mutterrolle übernommen. Meine Mutter hat dann gearbeitet viel und meine Schwestern haben sich dann, wenn sie nicht konnte, um mich gekümmert.
Ich werde nicht viel über deinen Vater sprechen, aber vielleicht kannst du uns sagen, wie deine Mutter und dein Vater sich kennengelernt haben. Deine Mutter ist ja gebürtige Iranerin.
Mhm.
Und lebte die hier schon in Berlin?
Ja, also meine Mutter ist sehr früh, ich glaube mit 18 oder 19, ist sie nach München gekommen.
Warum?
Weil eigentlich wollte sie, glaube ich, ursprünglich Medizin studieren, hat aber dann eine Ausbildung zur Hebamme gemacht und hat dann da den Vater meiner Schwestern kennengelernt. Sehr früh, ist sehr schnell dann schwanger geworden, hat die beiden Kinder bekommen. Und als die dann so 6 und 8 waren, hat sie sich getrennt und ist nach Berlin gekommen und hat dann da auf irgendeiner Party, glaube ich, meinen Vater kennengelernt.
Deine Mutter ist ja eine sehr, wie soll ich sagen, kommt mir jetzt plötzlich gerade so, wenn ich sie mir so vorstelle, mit 18 alleine nach München, macht da ihr Ding, nicht das Studium und zieht dann mit 2 Kindern hier nach Berlin. Eine sehr selbstbewusste, im Leben stehende Frau. Würdest du das so stehen lassen?
Auf jeden Fall. Also meine Mutter ist eine sehr starke und sehr, sehr im Leben stehende Frau, ja. Also ich finde es auch immer wieder unglaublich, wenn ich mir das überlege, dass man so jung eigentlich schon so sich so konkretisiert irgendwie und einfach sagt, ich mache jetzt das und das und ja. Also ja, die war sich auch immer nicht zu schade. Also sie hat immer sehr viel auch gearbeitet und gemacht und das getan, was zu tun war. Und
hat sie weiter als Hebamme gearbeitet?
Sie hat dann weiter als Hebamme gearbeitet und hat dann aber irgendwann hat sie das Café übernommen in der Akademie der Künste am Hanseatenweg. Mhm. Als ich noch klein war, also war ich dann glaube ich 7 oder so, als sie das übernommen hat.
Und bist du dann da nach der Schule immer hingegangen?
Genau, da war ich dann viel nach der Schule und auch, also dadurch habe ich halt auch ganz viel mit so Kunst und Kultur und so dann mitbekommen, weil da waren natürlich immer die großen Ausstellungen, Lesungen und
kann man den Paul Klemer kennenlernen und all diese Sachen. Der Herr Matisse, noch ein Cappuccino
genau,
für den Herrn Matisse und so.
Genau, so war das da. Mhm.
Gut,
Matisse und Icke.
ja, das könnte ein Song werden.
Genau.
Man muss mit allem arbeiten. Madonna. Hast du mitgebracht, Get Into the Groove, die ist ja im Moment gerade wieder sehr im Gespräch. Ich finde es, sag du, es geht ja um dich.
Ja, also Madonna, ja, jetzt hat er irgendwie, Jenny Zilker hat sie dann im Spiegel geschrieben, die soll jetzt endlich mal ihr Zepter abgeben und was weiß ich und so. Aber ich weiß auch gar nicht immer, warum so auf der rumgehackt wird, die arme alte Madonna. Man soll ihr doch ihren Catsuit lassen und irgendwie ihr Workout und soll die halt einfach weitermachen und so. Mich interessiert es ehrlich gesagt nicht mehr so, aber...
Das war ja mal anders.
Ja.
Aber bevor wir auf deine Kindheit zu sprechen kommen, in der ja dann später zu Zeiten der Pubertät tatsächlich Madonna dann als Role Model oder was auch immer, was du uns dann sagst, für viele junge Mädchen und Frauen ja eine Art von Vorbild oder zumindest auffällige Person war, an der man sich mehr oder weniger orientiert hat. Was ist denn mit Madonna jetzt? Also, ich habe diesen Artikel auch gelesen und ich finde dieses neue Album zum Beispiel, da kenne ich jetzt nur 2 Songs, die sind beide gleichermaßen schlecht geklaut. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm. Es geht mir nicht darum, dass sie nicht in Würde altern kann. Ich weiß sowieso nicht, was in Würde altern bedeutet und warum immer.
Halt,
das sagen ja oft so Männer, dass Frauen nicht in Würde altern, nur weil sie sich noch schminken oder so. Ja, Blödsinn.
Die sollen mal erstmal in Würde altern.
Ja, aber irgendwie hat es inzwischen nicht mehr das Leichte und Revolutionäre, sondern was ganz Krampfhaftes, finde ich, das, was mit Madonna passiert. Und ob sie nun ein Catsuit trägt oder nicht, das kann sie auch noch, wenn sie 70 ist. Sie hat ja eine tolle Figur. Mhm. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat es so dieses, es hat was verloren.
Ja, also ich glaube aber, dass Madonna hat immer schon eine wahnsinnig verbissene, einfach so zielorientierte Person war und dass man ihr das halt jetzt immer dann übel nimmt im Alter. So. Und die Platte finde ich auch total blöd, leider, also muss ich jetzt mal so sagen.
Es war ja sonst oft anders, dass diese Platten dann doch, ob man nun gerade ihren Imagewandel mochte oder nicht, aber da waren dann doch immer wieder Songs drauf, die es irgendwie geschafft haben, gern gehört zu werden.
Ja, ich glaube, was das Problem ist jetzt an der neuen Platte, ist dieses Flirten mit diesem Eurodance-Sound. Was ja total viele Leute, jetzt halt auch so Rihanna und so, die machen das ja auch alle. Und es ist einfach, also ich finde, es ist einfach Musik, die würde ich niemals hören. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum die ganzen Amerikaner sich jetzt auf diesen Zug da aufsetzen und denken, das wäre irgendwie geil, verstehe ich nicht.
Musik müsste sich einen Anwalt nehmen gegen sowas, ja, oder? Ja. Gut, wir hören jetzt Madonna Get Into the Groove aus den besseren Zeiten.
Genau.
Come on, come on, come on.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Sängerin Lisa Bassange, die ja auch als kleines Mädchen schon gesungen hat.
Stimmt.
Ja. So, wir stellen also fest, dass du im soliden Berliner Westen aufgewachsen bist. Wie würdest du dein Zuhause von damals beschreiben? Also wenn du jetzt dich zurückerinnerst, also wohnt deine Mutter da noch?
Ja.
Ach so, dann ist es ja gar nicht so, dann ist es ja gar nicht so schwer. Dann bist du da ja auch oft noch.
Genau, ja, ich war erst letzte
Keine
Woche da.
Erinnerung, an der du vorbeigehst oder irgendeine Sache, auf die du dich zurückbesinnen musst oder so.
Nee, genau, es ist immer noch eigentlich die Gegenwart und die Vergangenheit verschmelzen.
Und gibt es da einen Garten?
Ja, meine Mutter hat einen Garten. Wir hatten früher noch einen viel größeren Garten. Da habe ich auch unheimlich viel gespielt und diverse Haustiere sind durch diesen Garten
Ach, zum Beispiel. Die fiesesten und berührendsten Geschichten kommen ja oft über Haustiere.
Naja, ja, also ich habe auf jeden Fall den Tod kennengelernt.
Na, erzähl mal, hast du ihn verursacht?
Nee, nein, das nicht. Aber ja, meine Mutter ist natürlich, im Iran ist man, glaube ich, eher der Meinung, dass Tiere nicht ins Haus gehören, sondern...
In den Topf, sag es doch.
Genau, in den Topf und auch in den Garten, wenn man sie schon hat. Und dadurch ist, glaube ich, das eine oder andere Meerschweinchen schon erfroren.
Oh nein. Hat sie dann abends rausgesetzt, wirklich?
Nein, die haben einfach immer draußen gewohnt. Ich weiß nicht, erfroren sind die nicht. Nein, das ist jetzt natürlich auch gemein. Die waren halt irgendwie, glaube ich, haben sich erkältet oder so, ich weiß nicht. Oder vielleicht waren sie auch einfach nur total verwöhnte Viecher.
Und wie sind sie denn überhaupt zu euch gekommen, wenn deine Mutter gar nicht so einen Bezug hatte? Du hast ja die gewünscht?
Ich habe die mir dann immer gewünscht. Ich glaub,
ach, wie oft ging das denn, wenn du sagst, immer?
Nein, so viel. Ich hatte zwei Katzen in meiner Kindheit und ein Meerschweinchen und einen Hasen.
Das ging ja. Also ja. Ich hatte mir jetzt gerade so eine ganz
eine Armada.
So eine Armada von toten Meerschweinchen.
Nein, um Gottes Willen, nein. Aber der Tod des einen Meerschweinchens, der war schon traumatisch.
Warum?
Ja, weiß nicht, so als Kind, wenn man dann das dann so erfährt, das ist ja eigentlich meistens das erste Mal, also dass man mit dem Tod von so einem Haustier dealt.
Ja.
Also auf jeden Fall besser, als wenn man, keine Ahnung, einen Tod des Elternteils oder so was zu beklagen hat.
Habt ihr es bestattet und wie hat deine Mutter dir das erklärt? Das müsstest du ja jetzt theoretisch deinen Töchtern, die in dem Alter sind, wo sie auch eine sachte Einführung in den Tod kriegen könnten in solchen Momenten. Wie hat sie es dir erklärt?
Sie hat mir das eigentlich gar nicht groß erklärt. Ich habe einfach nur, sie hat gesagt, sie ist gestorben und war krank und dann habe ich geweint und dann habe ich in unserem Liederbuch von Tommy Ungerer so ein Lied gefunden über, ich glaube, ich hatte einen Kameraden oder so mit Soldatentod und so und daraufhin hat sich mir das erstmal dieses Thema so ein bisschen erschlossen, also dass jeder eigentlich mal sterben muss und das war schon so, ja, da war ich so 6, glaube ich, das hat mich schon ziemlich so mitgenommen, ich dachte so, ich doch nicht, aber genau wie das Meerschweinchen wurde mir dann klar, bin ich auch irgendwann mal dran.
Wir alle sind irgendwann mal dran. Du hast früh angefangen, Musik zu machen oder auf jeden Fall deine Mutter viel Musik gehört und das musste dich irgendwie inspiriert haben. Sie hat Soul gehört?
Ja, also bei uns wurde immer viel Musik gehört und aus allen verschiedenen Richtungen. Also Klassik, Jazz, Soul, alles, was irgendwie die Rolling Stones auch, also Rock und Beatles und alles Mögliche. Also bei uns war eigentlich immer irgendeine Platte an.
Warst du denn so ein Mädchen, das so für sich war? Also ich weiß, dass du mit deinem Puppenwagen dann auch mal losgezuckelt bist, bis zur Rehwiese.
Genau.
Ich kenne die ja, ich kenne mich in dieser Gegend gar nicht so gut aus. Ist das weit?
Ist nicht so weit, ist vielleicht so eine Viertelstunde. Aber das war halt das Schöne an meiner Kindheit eben, dass ich in der Gegend aufgewachsen bin, wo nicht so viele Autos fuhren. Deswegen konnte ich halt einfach los und mit meinen Freundinnen oder Freunden und Nachbarn einfach losziehen. Hm. Und also das finde ich manchmal jetzt so ein bisschen traurig für meine Kinder, wenn man in so einer Großstadt so richtig mittendrin aufwächst, dass ich erlaube denen vielleicht mal bis zum Kiosk an der Ecke, sich ein paar Gummibärchen zu kaufen, aber dass man die so richtig losschickt einfach alleine, das ist eine ganz andere Sache.
Aber sie können zu Oma oder hat sich da sehr viel verändert?
Ja, die gehen da hin und die sind auch in Steglitz bei ihren anderen Großeltern. Und
aber da ist es noch weit, ich meine, solche Sachen verändern sich ja auch, wenn man sich überlegt, wie man damals gespielt hat früher. Inzwischen sind da aus den Feldern sind Bungalow-Siedlungen geworden, ja, und so weiter. Das klingt jetzt so theatralisch, aber so ist es ja.
Ich glaube, es hat sich auch was in der Einstellung verändert. Also früher, glaube ich, hatten Kinder mehr Freiraum einfach. Die durften mehr raus und mehr sich selber ausprobieren. Und die Eltern haben vielleicht auch dadurch, dass sie mehr gearbeitet haben oder was auch immer, einfach nicht so viel mitbekommen davon, was die Kinder so treiben den Tag über. Und heutzutage sind ja immer so eingegliedert in irgendein Betreuungssystem oder irgendjemand ist immer da und passt auf und so. Es hat sicher auch viele gute Seiten, aber ich glaube auch, dass so dieses gewisse Freiheitsmoment, dass das heutzutage vielen Kindern abgeht.
Und glaubst du, das ist abhanden gekommen, weil sich die Einstellung der Eltern verändert hat oder weil einfach so viele Gefahren dazu gekommen sind?
Beides, glaube ich. Also ich denke auch, dass durch die Medien auch, dass das eben so, dass man so verschreckt wird als Eltern. Also das ist ja immer noch viel breit gefächerter, die Geschichten über Missbrauch, Tod und weiß ich was alles. Und früher, weiß nicht, da wurde das auch immer alles nicht so hochgejuxt, glaube ich. Aber das so Böse gab es ja immer schon. Und ich weiß es nicht genau.
Ist es denn besser, sich in Sicherheit zu wähnen, weil man nicht alles weiß? So nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und man ist deswegen entspannter. Aber das Risiko ist vielleicht auch größer, weil man über bestimmte Gefahren gar nicht so richtig aufgeklärt ist. Also dieses Hochgejuxt, ich weiß einerseits, was du meinst. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn auf bestimmte Gefahren hingewiesen wird. Also auch gerade diese Missbrauchssache, die ja ich will nicht sagen, lange noch als Kavaliersdelikt, das galt sie nie, aber es war immer so ein bisschen so, naja, komm, ob das nun stimmt und ach, der Onkel hat dich einfach sehr lieb und so.
Oh Gott, ja,
also, und inzwischen ist da natürlich eine andere Sensibilität entstanden und das ist ja gar nicht verkehrt.
Nee, das stimmt schon, es ist sicher wichtig, dass man da aufmerksam ist und so, aber ich denke trotzdem, dass es eigentlich schön wäre, wenn man Kinder trotzdem noch so ein bisschen freier lassen würde einfach, dass man da auch mehr Vertrauen hätte. Aber ja, wie gesagt, in so einer Großstadt ist es halt schwierig.
Ja, das ist auch die Frage, Vertrauen wo rein? In deine Kinder? Also, dass sie dir schon Bescheid sagen, wenn irgendwas ist? Oder Vertrauen in die Autofahrer, dass sie schon aufpassen, wenn sie durch eine 30er-Zone fahren? Wem willst du mehr vertrauen?
Ja, das ist halt schwierig. Also ich denke schon, dass man den Kindern mehr vertrauen könnte, dass man denen auch mehr zutrauen könnte in mancherlei Hinsicht. Aber klar, wenn halt irgendeiner da mit 100 Sachen durch eine 30er-Zone brettert, dann hast du eben einfach verloren. Also deswegen, ja, man muss es halt immer wieder abwägen.
Das jetzt sind wir noch gar nicht bei Madonna gelandet und schon sind wir bei Prince.
Stimmt.
Also jetzt rein erzählerisch.
Ja, Madonna haben wir schon abgehandelt.
Ja. Ich will noch die Szene, du hast doch bestimmt auch in eine Haarbürste gesungen, oder?
Ja, also doch diverse Male vor dem Spiegel und so. Wir haben uns auch immer so ganz schön verkleidet.
So nach in diesem Susan verzweifelt gesucht Stil, in diesem 1000 Ketten, Kruzifixe.
Genau, Kruzifixe, bauchfreies Topf, so zusammengenähter Schlauchrock.
Da bin ich auch so froh, dass dieses Bauchfrei nicht noch so eine Renaissance erlebt hat.
Ich glaube, das kommt jetzt wieder, ehrlich gesagt. Das kommt wieder.
Das ist fürchterlich.
Die 90er.
Sag mal, und apropos die 90er, Sign of the Times, Prince. Dann springen wir jetzt chronologisch.
Ja.
Spring nachher aber nochmal zurück.
Genau, okay.
Erzähl mal, was hat es denn mit Prince jetzt auf sich?
Na, Prince war mein allererstes Popkonzert überhaupt. Da hat meine Schwester mich hingenommen und das war in der Deutschlandhalle in Berlin. Und
wie alt warst du?
Da war ich, glaube ich, so 11. Und wir sind rein und die Musik ging los und ich konnte mich echt nicht mehr halten. Das war so unglaublich. Ich bin dann abgehauen, also meiner Schwester abgehauen und bin über die Sitzreihen nach vorne geklettert. Meine Schwester musste irgendwie den schlimmsten Abend ihres Lebens gehabt hat, weil sie die ganze Zeit mich gesucht hat. Und ich bin halt nach vorne und habe total getanzt.
Let's go crazy.
Ja, genau. Und bin halt, halt richtig da, also so, das hat mich so mitgerissen, irgendwie dieses Konzert. Und seitdem bin ich halt der größte Prince-Fan.
Hast du ihn nicht, in New York hast du ihn, glaube ich, auch mal gesehen.
Genau, ich bin 98, war ich in New York, da habe ich ihn auch noch mal im Madison Square Garden gesehen. Auch zusammen, also er hat sich die ersten Künstler da eingeladen gehabt, Chaka Khan und...
Oh.
Noch, also Wahnsinn.
Und du warst mit deinem Mann da und dann bist du abgehauen durch alle Stuhlreihen nach vorne und dann wurdest du festgenommen. So
nein, nein, ich war ganz alleine da, aber okay. Es war wunderbar. Echt.
Sign of the Times, Prince. Oh yeah. Lisa Bassange ist heute hier zu Gast, die Sängerin. Mit 14 hast du, vielleicht korrigiere mich, deinen ersten Song covered, auch wenn du dieses Wort gar nicht so gerne... Von AC/DC.
Stimmt, ey, ja, Wahnsinn. Das hast du jetzt rausgefunden über mich, obwohl ich das jetzt wusste ich gar nicht mehr. Stimmt, ja, ich habe, das war, ja, da war ich ein bisschen älter, aber doch schon, ich glaube so 16 oder so.
Aha.
Und da hatte ich meinen ersten Freund, in den war ich total verliebt, der hat Saxophon gespielt in einer Band. Die Luchten hieß die Band.
Was sind die Luchten?
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall, und der hatte ein Vierspurgerät zu Hause und hat immer ganz viel Musik gemacht und hat mich dann so ein bisschen da so rangeführt ans Musik machen und ans Singen und so. Und dann habe ich da auch, ich glaube, irgendwie so eine Stars Shining Bright Above Me oder so ein Lied habe ich da mal eingesungen. Und dann haben wir auch mal dieses AC/DC-Stück. Einfach.
Welches?
Little Lover. Das haben wir dann.
Das kenne ich gar nicht. Sing mal an.
Little Lover, I can't get you off my mind.
Schön,
ja,
klingt das.
Total.
Aber
super.
Gar nicht nach AC/DC. Mach mal Hells Bells als Lisa.
Oh Gott, Hells Bells, das kann ich aber, glaube ich, nicht. Hells Bells! Kann ich nicht.
Whole Lotta Rosie.
Oh Gott.
Oh Gott. Es gibt, ich glaube, Highway to Hell ist ein ziemlich bekanntes Cover von irgendeiner, von so einer Tanzkombo. Da haben sie so, I'm on the high. So, aber mit so einem Tanzrhythmus.
Gibt es nicht auch als Country-Version irgendwie von irgendeiner so
Bestimmt.
Boss-Hoss oder
die
so?
Müssen sich ja von irgendwas ernähren.
Genau.
Es gibt ja immer mehr Bands, die ausschließlich, also ob nun Boss-Hoss oder Nouvelle Vague, dass sie da nun hin und wieder noch eigene Stücke schreiben, ist ja ehrenvoll, aber die sich ja hauptsächlich wirklich von anderen Songs ernähren. Hm. Das sage ich nicht despektierlich. Ich weiß ja, dass du es auch zum großen Teil tust, aber nicht nur. Gut, AC/DC, würdest du von einer Rockphase sprechen, die du hattest? Oder war das einfach ein Song, der dir so
also ich,
begegnet ist?
Ich habe immer ganz viel verschiedene Musik gehört und auch immer gleichzeitig. Also es waren nie so einzelne Phasen, durch die ich dann gegangen bin. Aber ich habe doch also Rockmusik auch gehört, und zwar AC/DC irre gerne, aber halt mit Bon Scott als Sänger. Und dann Led Zeppelin habe ich unheimlich viel gehört. Deep Purple auch gerne mal. The Doors, solche Sachen.
Und dann kam die Punkphase. Und das Lobenswerte daran ist, dass du irgendwie das Drumherum, glaube ich, spannender fandst als die Musik. Weil ich fand tatsächlich auch, die Punkmusik ist ja, bis auf wenige Ausnahmen, jetzt nicht unbedingt hervorzuheben.
Nee, absolut nicht. Aber also The Clash zum Beispiel finde ich eine unglaublich tolle Band. Also die sind ja auch nicht wirklich Punk.
Ja, da muss es irgendwie noch so ein Zwischengenre geben, damit man so, keine Ahnung, so diese Schrabbel-Destroy-Bands irgendwie noch von sowas wie The Clash tatsächlich trennen kann.
Ja, genau.
Oder Public Image Limited oder wie sie alle... Ah, ja,
noch so Slime. Cool.
Slime gibt es noch, genau. Vice Squad. Es gab so viele Bands damals. Und dann mischte sich das ja auch mit so Bands wie Suzy and the Banshees. Waren das Punks? Oder
ja, das war
was
schon
war
Wave.
Das war Wave, siehst du? Ja. Ja, das heißt dann... Wie nennt man das denn? Was könnte man denn für eine... Pave ist dann so eine Mischform.
Ach,
vielleicht.
Pave, siehst du, das habe ich noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht.
Pave. Geil.
Aber heißt das denn dann, dass du viel mit Punks zusammen warst?
Also ich habe zumindest damit geliebäugelt. Ich fand es immer total, fand das einfach total schick.
Cottbusser Tor.
Cottbusser Tor, genau, so am Cotti und dann so hast du meine Mark und so, das hat mir unheimlich imponiert.
Wie sahst du aus in der Zeit?
Ich habe mir die Haare echt ziemlich wild gefärbt, also auch so ein bisschen abrasiert. Ich hatte
Farbe?
Lila, grün, alle möglichen verschiedenen Farben hatte ich. Da gab es immer in diesen kleinen Friseurläden in Kreuzberg, konnte man sich dann mal Directions holen. Das waren diese Haarfarben, muss man sie mal vorher blondieren.
Ja.
Ich habe die eine oder andere Badewanne komplett eingesaut. Und dann habe ich mich da umgestylt.
Und auch so mit Edding eine Lederjacke beschrieben, also so was dazugehört.
Alles
ist ja eine
genau,
Uniform.
Genau, diese ganzen horstigen Aktionen habe ich alle gebracht.
Ich finde das so... ja, irgendwie finde ich das auch schon wieder toll, wenn ich heute Punks sehe. Also richtige Stylo-Punks. Mhm. Und nicht so H&M-Punks, also so, dass man sich mal eine lustige, irgendwas Neonfarbenes mit einem schwarzen Leder tüdelt, sondern es gibt sie ja irgendwie nach wie vor. Es gibt die, die sich wirklich an diese Kleiderordnung total halten. Mit einem schönen, gepflegten Irokesenschnitt, zu dem unglaublich viel Zeit gehört, wie alle wissen. Ne? Das soll ja so nachlässig sein. Aber eigentlich ist es eine der eitelsten Erscheinungsformen, die man sich vorstellen kann.
Ja, Wahnsinn. Echt.
Aber es gibt sie noch. Es gibt sie hin und wieder. Vielleicht sind es auch Touristen. Vielleicht sind es auch Punk-Darsteller. Ich weiß
es auch nicht genau. Vielleicht genau Punk-Darsteller.
Paarsteller. Wir bleiben jetzt einfach genau dabei. Wir machen das jetzt mit allen möglichen Worten und lassen sie mit P beginnen. The Cure.
Ja, The Cure. Also das war auch eine meiner großen Lieben. Und
Mochtest du den Sänger? Ja, wahrscheinlich alle lieben den Sänger, ne?
Ich weiß immer nicht, wer außer mir noch den Sänger liebt, aber ich habe den auf jeden Fall stark geliebt.
Robert Smith, genau.
Ja. Also für mich war der wirklich so ein richtig, ich war richtig verknallt in den. Ich fand den wirklich so toll. Obwohl der, ja, es ist ja jetzt nicht so ein schöner Mann oder so, aber irgendwas hatte der, was mich so, der dieses geheimnisvolle.
Ich glaube, der hat nie Sport gemacht. Kannst du dir vorstellen, wie der mal 100 Meter läuft?
Nee, überhaupt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich finde, der hat unheimlich tolle Texte geschrieben. Ich finde auch, der ist auch zum Beispiel auch stilistisch gar nicht so einzuordnen und hat immer wieder, die Band hat immer wieder Platten gemacht, die einfach gut waren, irgendwie ganz unabhängig von davon, was gerade Mode war oder so. Und das finde ich auch, dass das so eine Band so auszeichnet, dass man immer noch was an der findet, sein ganzes Leben lang. Und so geht es mir mit The Cure auf jeden Fall.
Kann man die Musik mögen, wenn man nicht melancholisch ist irgendwie? Also ich glaube, dass das viel mit Melancholie zu tun hat, Cure-Musik oder nicht?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wenn man gar nicht melancholisch ist, dann kann man mit The Cure auch nicht viel anfangen.
Du wolltest ein ganzes Album mal mit Cure-Songs machen.
Ja, hatte ich mir mal überlegt, aber dann war ich doch nicht melancholisch genug vielleicht.
War es das oder waren das die großen Helden, die zu viel Ehrfurcht ausstrahlten?
Nee, ich habe dann einfach so umgeschwenkt. Ich habe dann in dem Moment, das war in so einer Suchphase, wo ich überlegt habe, was mache ich denn jetzt für ein neues Album? Und dann bin ich aber drauf gekommen, dass ich das eigentlich auf Deutsch machen will und gar nicht mit Cure-Songs. Und dann habe ich mich einfach umentschlossen.
Gibt es denn ein Lied, das du dann doch mal von ihnen gecovert hast?
Ja, In Between Days habe ich auf einer Platte drauf und da haben wir auch eine ganz komplett andere Version draus gemacht. Und das mag ich auch sehr gerne.
Und jetzt hören wir?
Jetzt hören wir A Forest.
A Forest.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit der Sängerin Lisa Bassange und im Haus der Jugend in der argentinischen Allee. Wurden deine, also irgendwann wird es das Lisa Bassange Museum sein wahrscheinlich, weil es da nicht nur für dich losging, sondern auch für andere Bands. Greifen wir dem mal vor, welche Bands zum Beispiel?
Also es gab da so zwei Übungsräume und da haben echt total viele Leute geprobt, zum Beispiel die Rainbirds haben da glaube ich angefangen, weiß nicht, ob man die noch kennt, also aber ich hatte zumindest die Platte damals, dann heute bekannt als Peter Fox, früher seine erste Band hieß, glaube ich, Derwisch. Die haben da, glaube ich, auch geprobt. Dann die Lemon Babes und ja, so viele Einzelmusiker, die dann auch wieder in irgendwelchen anderen bekannteren Bands dann später gespielt haben.
Und bist du durch deinen musikalischen Freund mit dem Vierton- oder Vierspurgerät da hingekommen?
Nee, das war halt einfach in meinem Kiez, in meiner Area, so in meiner Hood. Da war dieses Jugendhaus. Bin ich halt nach der Schule oft nicht nach Hause oder so, sondern eben halt dahin.
Du bist sowieso manchmal nicht nach Hause, Fräulein.
Ja, stimmt.
Das ging schon mit 15, glaube ich, los, ne?
Ja, ich hatte einen sehr großen Freiheitsdrang und bin immer viel dann weg gewesen und auch früh ausgezogen von zu Hause. Also letztendlich mit 17 war ich dann ganz weg.
Eine Zeit lang bist du ja noch zu einer deiner Schwestern gegangen irgendwie. Mhm. Deine Mutter hat wahrscheinlich große Sorgen ausstehen. Ich meine, jetzt, wo du selbst Mutter bist, wirst du dir Vorwürfe machen und sagen, oh, ich kann es so nachvollziehen, schrecklich.
Ja, furchtbar.
Und das konntest du damals nicht?
Nee, damals dachte ich nur, ich will weg. Und,
was hat dich denn so gestört?
Es gab einfach, bei uns zu Hause gab es viel Streit und ich war halt einfach total in der Pubertät und ich war einfach total wild. Ich wollte halt irgendwie mein Ding machen, wollte irgendwie abends ausgehen und ich habe da echt einfach am Rad gedreht. Mhm. Und konnte halt so regeln und sowas, hatte ich irgendwie keinen Bock drauf.
Und dass du mit 17 ausgezogen bist, muss ja irgendwie, bist du finanziell unterstützt worden, weil man feststellte, okay, es ist das Beste so, aber bevor sie jetzt unter die Räder kommt, sehen wir mal zu, dass sie eine nette Wohnung wenigstens hat.
Genau, so war das eigentlich ein bisschen. Ich hatte Glück, weil ein Lehrer von der Schule, an der ich damals war, der hatte ein Zimmer frei bei sich, und es war so eigentlich so ein ganz netter Kunstlehrer. Und mit dem habe ich auch so ein bisschen musiziert und so. Und der hat dann gesagt, du kannst das Zimmer da haben bei mir am Savigny-Platz in der Nähe. Und dann bin ich da erstmal eingezogen und habe halt so monatlich ein bisschen Unterstützung bekommen und bin dann aber auch relativ schnell da wieder raus, hatte dann eine eigene Wohnung und habe dann halt auch gekellnert und so und dann so mein Abitur gemacht.
Okay. Und nochmal ganz kurz zurück zum Haus der Jugend. Da bist du dann regelmäßig gewesen und hast dich dann auch irgendwann zum ersten Mal vielleicht vors Mikro gestellt oder hat das ganz woanders stattgefunden?
Nee, das war auch dann da. Also da gab es natürlich immer so Musiker und einzelne Leute und so, die mich dann auch mal gefragt haben, ob wir zusammen spielen wollen. Und dann gab es irgendwann mal so einen kleinen Auftritt irgendwie in einem Rahmen, in irgendeinem anderen Jugendzentrum oder so. Und da hat mich dann ein Freund, ein Gitarrist, mit dem ich auch jetzt noch bei Mikaton zusammen spiele, gefragt, ob ich nicht ein Stück singen will. Und da habe ich dann Loverman von Billie Holiday, also so ein Jazzstandard eben.
Und hast du gemerkt, dass deine Stimme außergewöhnlich ist oder haben die anderen es zuerst bemerkt?
Also ich glaube, das hat eigentlich niemand so recht bemerkt, weder ich noch die anderen. Ich hatte nur einen komischen Drang zu singen. Ich wollte einfach singen. Also so dieses Gefühl, oder dass irgendjemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, Mensch, deine Stimme ist ja Wahnsinn, du musst Sängerin werden. Oder so einen Moment gab es nie in meinem Leben. Ich habe mir das immer so selber so sehr gewünscht und wollte es einfach machen und hab's dann einfach auch gemacht. Das war so in mir so übermächtig.
Du hast gesagt, du hast das Abitur gemacht, was ja nicht selbstverständlich ist, wenn man früh auszieht und kellnert und so weiter. Wusstest du, dass du das machen musst, um einen gewissen Frieden in die Familie zurückzubringen, oder hast du es auch wirklich gemacht, um Gesang studieren zu können?
Also wenn man Gesang studieren will, muss man eigentlich kein Abitur haben.
Aha.
Wenn man so eine besondere Begabung hat, kann man auch so studieren. Aber das Abitur, das hat für mich irgendwie einfach so dazugehört. Da bin ich dann vielleicht doch zu sehr Bildungsbürgerkind irgendwie, dass ich, also ohne Abitur hat es dann auch trotzdem für mich nicht funktioniert.
Und welche Leistungskurse hattest du?
Deutsch und Englisch.
Und dann noch die zwei restlichen Prüfungsfächer?
Bio und PW, politische Weltkunde, hatte ich dann.
Politische, PW, wieder so ein,
Genau.
Okay.
Ja, aber ich bin auch also nur so mit Ach und Krach, also durchs Abi dann noch durch gerade.
Um dann auch tatsächlich mit Ach und Krach, also ich glaube, du musstest 2 oder 3 Mal ansetzen, um aufgenommen zu werden an der Musikhochschule Hans Eisler.
Genau, ich habe so ein paar Aufnahmeprüfungen gemacht. Ich wollte auch irgendwie unbedingt in Berlin bleiben. Komischerweise hat sich, also ich habe auch nie längere Zeit im Ausland verbracht. Ich bin irgendwie immer in Berlin geblieben und und das hat ein bisschen gedauert und irgendwann habe ich das dann halt geschafft und dann habe ich Musik studiert.
Hast du das Gefühl gehabt, dass du es am Anfang nicht ernst genug genommen hast? Also das hast du gedacht, ich marschiere da mal rein und singe ein bisschen. Also was haben denn diese zwei Ablehnungen, bis es zum dritten Mal dann funktioniert hat, was hast du anders gemacht oder was ist da in dir vorgegangen?
Also ich glaube, ich habe die erste Aufnahmeprüfung gemacht und da haben sie mir eigentlich gesagt, sie wollten mich nehmen, hatten aber keinen Platz. Und
gut, damit kann man leben.
Genau, und dann haben sie gesagt, probier es doch nochmal. Und dann habe ich es nochmal probiert, da war ich aber so aufgeregt, dass es nichts ging. Und dann habe ich es nochmal probiert und dann war es aber irgendwie klar, dass sie mich dann nehmen. Irgendwie, dann habe ich halt nicht, musste ich auch nur ein Lied singen oder so, dann war schon klar.
Nina Simone hast du mitgebracht. 4 Women.
Genau.
All-Time-Favorite stand da als Stichwort.
Ja, genau. Also Nina Simone ist für mich so totales Vorbild und ich finde es einfach eine der größten Sängerinnen der Welt. Kann ich mal so stehen lassen. And I'm feeling
good. Was wären wir ohne unsere Hörer? Was wären wir ohne die Menschen, die anrufen und sagen, das ist aber nicht 4 Women, das ist Feeling Good. Und das haben wir in dem Moment auch gemerkt, als es loslief sozusagen das Lied. Also du hast es natürlich sofort gemerkt.
Das ist mein Fehler, weil ich habe nämlich die Platte, die ich habe zu Hause, heißt 4 Women. Und ich wollte aber dieses Stück genau, nämlich Feeling Good.
Das ist ein super Stück und eigentlich muss man ja solche Schätze vorsichtig behandeln, wenn man mit denen arbeitet, wenn man die covert oder neu auflegt, wie auch immer. Es gibt dieses Lied in einer Version von Joe Clausel, glaube ich, ganz, ganz schön, es ist dem gelungen. Und eigentlich klingt dieses Lied sowieso nach einem James Bond Song, findest du nicht?
Ja, du meinst jetzt den wir jetzt gerade hören. Genau. Ja, stimmt, schon ein bisschen, hat was davon, ja, auf jeden Fall.
So, Nina. Wo sind wir denn jetzt chronologisch? Bei deinem Studium.
Genau, Jazz.
Jazz. Du hast dort auch deinen langjährigen Wegbegleiter, den wir an dieser Stelle grüßen. Hallo. Paul Kleber. Kennengelernt. Stimmt das, dass der Bass studiert hat? Kann man Bass studieren?
Ja, also der hat klassischen Kontrabass studiert, kam vom Cello und spielt aber auch sehr gut Schlagzeug und also ist ein Multi-Instrumentalist, ein sehr, sehr, sehr guter Musiker. Und ich bin echt super froh, weil wir schon seit mittlerweile 15 Jahren miteinander arbeiten. Und also er ist wirklich so ein bisschen musikalisch meine zweite Hälfte. Also wir machen eigentlich alles zusammen. Schreiben die Stücke und arrangieren und so. Und das ist echt, echt super, so jemand mit im Boot zu haben.
So, da seid ihr euch also eines Tages während des Studiums über den Weg gelaufen. Was gehört denn zu so einem Musikstudium eigentlich dazu? Muss man nicht auch ein Instrument? Also musstest du nicht auch irgendwie ein Instrument?
Ja, genau. Klavier hat man meist als Zweitinstrument und das, da hat man dann auch Unterricht und so. Das lernt man dann auch. Also man spielt Klavier, man hat Gehörbildung, Tonsatz, Interpretation, Schauspiel, Tanz, also alles so ein Zeug wird da angeboten.
Hast du auch getanzt?
Na, ich tanze sehr gerne, aber ich habe jetzt nie so richtig so eine Tanzausbildung oder sowas habe ich nicht gemacht.
Ausdruckstanz?
Ausdruckstanz ab und zu mal zu Hause vor meinen Kindern.
Ja, Waldorfschule hast du ja schon erzählt.
Genau. Mhm.
Die tanzen doch, das ist auch doch Eurythmie, ne? Ja, das genau. Ist das wirklich so, dass man da Wörter tanzt?
Ich bin also jetzt so eine neue Waldorfmutter, weil mein Kind erst seit diesem Jahr jetzt da an der Schule ist und ich bin noch nicht so ganz vertraut mit diesen ganzen Gebräuchen da und so. Aber ich glaube schon, dass diese Eurythmie, dass die da halt ja genau diese Bewegungsabläufe einstudieren und dass es irgendwie gut für den Körper ist.
Kann man sich da auch rausziehen? Also gibt es auch 9-jährige oder 11-jährige Jungs, die sich verweigern dürfen? Also ist der Geist der Schule frei genug, um zu sagen, ich möchte daran nicht teilnehmen? Na, das weißt du ja nicht als neue Waldorfmutter.
Das weiß ich nicht so richtig, aber ich meine, das ist halt ein Unterrichtsfach und da machen halt schon auch alle mit. Was ich aber gut finde an dieser Waldorfschule ist, ich war letztens da auf so einem Abend, also man hat ja immer diese Monatsfeiern und da haben so ein paar 15-jährige Jungs und Mädchen ihre Gedichte vorgelesen, die sie geschrieben haben. Und da habe ich so gedacht, Mensch, wo gibt's das, an welcher Schule haben Jugendliche irgendwie den Freiraum, so die Hosen runterzulassen von einer versammelten Aula mit Eltern und allen und irgendwie über ihre Gefühle da Gedichte vorzutragen. Das fand ich echt, echt sehr schön.
Ja, den Freiraum würde man den Jugendlichen vielleicht geben, aber die Frage ist, wer macht es? Also welcher 14-, 15-Jährige hat überhaupt Lust, sich vor der Elternschaft die Hosen runterzulassen? Also das finde ich eher so, dass man denkt.
Ja, ich weiß nicht, also ich war auch anders drauf, aber irgendwie doch, ich empfinde das da gerade, also diesen Schulalltag da schon als so ganz, so geschützt irgendwie. Das ist schon gut.
Und deine zweite Tochter wird da auch auf die Waldorfschule?
Die kommt jetzt auch
darauf,
ja, genau.
Geht die schon zum Waldorf-Kindergarten demnach?
Nee, noch nicht.
So, und nach dem Studium bist du für ein halbes Jahr im Kurvenstar aufgetreten.
Genau.
Warum huscht so für eine Sekunde ein Lächeln über dein Gesicht, das sofort wieder einfriert?
Wie der Kurvenstar, genau, das war echt eine super Zeit, weil da hat sich meine Band Mikaton gegründet. Also es war eben ein Freund von mir, der hatte diese Band gegründet und mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Und es gab halt eben jeden Sonntag, hatten wir halt die Möglichkeit im Kurvenstar, das ist halt so ein alter Club früher gewesen in Berlin, konnten wir da spielen und unsere neuen Sachen ausprobieren. Und das war echt eine super Zeit, weil wir haben halt immer live einfach gejammt und also improvisiert und uns die Sachen da erarbeitet sozusagen und hatten immer mehr Publikum. Und irgendwann hat das halt so einen richtigen Kultcharakter bekommen, diese Veranstaltung. Und es war immer voll. Und also wir haben da echt legendäre Nächte durchgemacht.
Glaube ich gerne. Mikaton hören wir als letzten Song, also in der nächsten halben Stunde. Es gibt nämlich ein neues Album. Aber jetzt müssen wir durch diesen Dschungel anderer Projekte hindurch, ohne den Hörer zu verwirren. Wir wollen ja aufklären.
Genau.
Ich glaube relativ kurz nach dem Studium oder schon parallel entstand das Lisa Bassange Trio.
Genau, das war so, auch während des Studiums ist es entstanden, eigentlich schon für die Aufnahmeprüfung damals. Das war, hat sich zusammengesetzt aus dem Pianisten Andreas Schmidt und eben Paul Kleber und mir. Und da hatten wir uns so ein bisschen zum Programm gemacht, so Popsongs neu zu bearbeiten. Also da haben wir halt Sachen von Madonna oder auch von Kylie Minogue oder so genommen und die einfach komplett umgearbeitet und ein bisschen entkleidet und nochmal so halbnackt über den Laufsteg geschoben. Mhm. Und die Stücke so auf ihr Grundgerüst so sozusagen
reduziert, ja.
Genau.
Ja.
Und dadurch ist halt immer was ganz Neues entstanden. Und in der Formation haben wir 3 Platten gemacht. Und dann haben Paul und ich uns sozusagen nochmal emanzipiert und haben dann 9 Pianisten gefunden und noch also ein Quintett aus dem Trio gemacht.
Was dann nochmal irgendwie anders hieß.
Das heißt dann einfach nur Lisa Bassange und Band. Genau, und da ist jetzt mittlerweile, sind wir gerade dabei, die 4. Platte mit in dieser Kombination sozusagen aufzunehmen.
Und dann gab es doch Little Lovin'?
Ja, Little Lovin' ist Lisa Bassange und Band.
Ach, okay.
Genau, das wird immer nur, im Internet steht immer A Little Lovin', aber so heißt einfach nur ein Stück.
Jetzt verstehe ich, alles klar. Hildegard Knef nimmst du dir sehr gerne vor, wie auch Manfred Krug, weil sie einfach gut zu interpretieren sind?
Ja, und weil die so intelligente Texte haben. Also gerade Hildegard Knef, finde ich, ist so ein totales leuchtendes Beispiel an Intelligenz irgendwie. Die hat echt super, super Texte geschrieben. Und für die auch für die Zeit, in der sie so berühmt war, wo eigentlich so ein bisschen so tumber Schlager angesagt war in Deutschland, finde ich das eine unheimliche Leistung, was die so gemacht hat.
Und das Lied heißt »Das geht beim ersten Mal vorbei«.
Einen Ring aus Aluminium und eine Rose aus Papier.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur letzten halben Stunde mit der Sängerin Lisa Bassange. Unter anderem solo bei Nylon, bei Mikatone, bei Rejazz, im Trio, im Quintett.
Ich glaube, du hast nichts vergessen und muss man dir wirklich hoch anrechnen, Bettina.
Ja, mein Puls geht aber auch ganz schön.
Alter Schwede, Mensch.
Eieieiei.
Ausgecheckt.
Und dann, ich habe das ausgecheckt und habe dann auch noch gedacht, Mensch, laut gedacht, als die Musik lief eben, ich vergesse immer zu sagen, wie ich heiße, um mich bei Ihnen vorzustellen. Das ist ja unhöflich. Also ich heiße Bettina Rust, Lisa Bassange ist mein Gast. Ich vergesse immer zu sagen, dass Sie uns auch eine E-Mail schicken können, hörbar@radio1.de. Und vielen Dank immer für die netten E-Mails, die uns von überall her, und ich meine wirklich überall her, erreichen. Stichwort Philippinen, Australien, von überall her.
Nicht schlecht.
Und dann habe ich noch gesagt, Mensch, und ich muss doch auch erwähnen, dass wir das mit dem Podcast immer. Und dann hast du gesagt.
Ich habe gesagt, was ist eigentlich genau ein Podcast? Bedeutet es, dass man die Sendung dann so live mithören kann? Oder heißt es, dass man sie immer dann im Internet anhören kann?
Und dann habe ich gesagt.
Du hast gesagt, stell die Frage doch gleich nochmal, dann erkläre ich es.
Aber ich habe auch gesagt, bestimmt etwas stümperhaft, weil so richtig super, super kann ich es auch nach 40 Jahren nicht. Aber ich will es versuchen. Also so ein Podcast ist im Grunde diese Sendung hier, die wir machen, die ja in Echtzeit 2 Stunden dauert, verkürzt auf 1 Stunde, weil die Musik rausfliegt. Das heißt, wir stellen für ein Jahr diese Sendung, länger dürfen wir das nicht rechtlich, diese Sendung ins Netz, um nicht nochmal GEMA zahlen zu müssen, sind die Musikstücke so gut wie ganz rausgeschnitten. Vielleicht so die ersten 2 Takte sind noch drin oder so. Und das Ganze reduziert sich auf das Gespräch so. Und dann kannst du, ob nun über iTunes oder über die Seite www.podcast.de, glaube ich, da gibst du deinen Namen Hörbar Rust ein. Und dann erscheint eine lange Liste all der Gesprächspartner, die im letzten Jahr hier waren. Nun sind wir schon 10 Jahre dabei und es ist so ärgerlich, wenn es immer wieder so Gästevorschläge gemacht werden. So, ladet doch mal Happe Kerkeling ein oder Iris Berben oder so. Und die waren ja alle schon da in den ersten Jahren. Und
das
ist, und man kann es nicht mehr anhören. Und ich habe schon überlegt, ob wir mal diese ganzen alten Bänder, die wir noch haben, abschreiben. Als Interviewbuch heraus.
Aber kann man es nicht auch neu wieder reinstellen einfach? Oder ist das alles rechtlich nicht zu machen? Oder ihr müsst die wirklich wieder neu einladen? Einfach alles nochmal von vorne.
Letztendlich bei einer Sendung, die schon seit 10 Jahren läuft, kann sich in den letzten 10 Jahren unglaublich viel getan haben.
Ja.
Guck dein Leben an.
Du.
Zwei Kinder?
Ja, unglaublich, zwei Kinder.
Guck okay. mein Leben an. Da ist nicht viel Neues dazugekommen.
Doch, der Hund.
Oh Gott, ist das jämmerlich.
Das ist überhaupt nicht, der Hund ist unglaublich.
Jämmerlich. Ja, natürlich ist der unglaublich, aber das kann es doch nun wirklich nicht sein.
Der Hund ist toll.
Ich weiß, ja, ja. Komm, wir, habe ich jetzt alles gesagt, also das heißt, du weißt jetzt ungefähr, wie es läuft. Du kannst ja so einen Podcast, du kannst ihn auch abonnieren zum Beispiel. Und wenn du iTunes in deinem Rechner hast, das muss kein Apple sein, das kann auch ein normaler PC sein, dann kannst du, dann gehst du auf iTunes Podcast, gibst ein Hörbar Rust und dann kannst du sagen, abonnieren, kostenlos, und dann schickt der dir jedes Mal, wenn ein neuer Podcast da steht, einen in dein Musikprogramm, und das kannst du dann auf deinem MP3-Player anhören und joggen zum Beispiel.
Cool. Dann werde ich jedes Wort, was ich gesagt habe, kann ich jetzt nochmal nachanalysieren im Podcast.
Würde ich nicht machen. Ich könnte mir diese Sendung zum Beispiel nicht anhören, weil ich dann, das wäre fürchterlich. Was redest du denn da? Wieso stellst du denn keine journalistischeren Fragen, so zum Beispiel?
Warum lallst du so?
Mensch, so ein Weinbrand kann dich doch echt nicht so aus der Bahn werfen. Zurück ins Glück, zurück zu dir. Wo waren wir? Wir waren bei, du hast uns Mikatone erklärt, und das Trio hast du uns erklärt. Und jetzt würde ich gerne noch wissen, was das mit Re-Jazz ist, denn mit diesem Lied habe ich ja die Sendung begonnen. Und Re-Jazz wird so geschrieben Re, also R-E, Doppelpunkt, Jazz, und ist so eine Anlehnung an New Jazz, N-U, Jazz, ja, ist es so?
Ja, also Re-Jazz wiederum ist ein Projekt aus Frankfurt, und da steht ein Pianist dahinter, Matthias, und der hat so Club-Tunes irgendwie halt sozusagen verjazzt und hat sich dafür Gastsänger eingeladen. Und ich bin auf dieser Platte eine der Gastsängerinnen einfach. Da sind noch ganz viele andere dabei. Ich weiß gar nicht genau, wer noch. Und genau, ich habe nur dieses eine Lied da auf der Platte gesungen.
Alles andere ist ja auch total, du interessierst dich auch darüber hinaus. Null dafür.
Doch. Es ist auch wieder schon so alt, weißt du. Ich meine, das ist sicher auch 8 Jahre her oder so, dass wir das aufgenommen haben. Deswegen, also ich weiß, dass Tokunbo Akinru auf jeden Fall mit drauf ist. Die Sängerin von Tok Tok Tok, die singt da mit. Und diese Jelisha oder so, die damals auch von Madonna irgendwie entdeckt wurde, keine Ahnung. Und ich und ja, noch diverse andere, ich weiß aber, jetzt ist wirklich zu lange her. Ich höre die Sachen im Nachhinein dann auch nicht mehr so an. Deswegen vergesse ich dann auch manches, was ich gemacht habe.
Was ist denn das Letzte, was du gemacht hast, abgesehen von Mikatone?
Das ist eigentlich diese Platte Nur Fort, also auf Deutsch, mit meinem Projekt. Und da habe ich ein paar Stücke selber geschrieben und auch ein paar gecovert. Und ja, das ist eigentlich so eine im weitesten Sinne auch Jazzplatte gewesen.
Interessant, dass du das mit dem Jazz sagst. Wir hören jetzt mal das nächste Lied und dann unterhalten wir uns nochmal über das Genre.
Okay.
Weil so Horror. Richtig im Frieden bist du damit ja auch nicht. Und ich hätte es jetzt gar nicht gewagt, dich als Jazzsängerin zu bezeichnen. Wir hören jetzt Shusha Guppy.
Genau.
Das ist so toll, dass mich kaum jemand verbessern wird, weil ich glaube, so viele kennen diese Interpretin gar nicht.
Nee.
Golegandum?
Golegandum, genau. Das ist die Weizenblüte.
Und wofür steht dieses Lied?
Das Lied steht eigentlich für meine Wurzeln. Also ich bin ja ursprünglich, meine Mutter kommt aus dem Iran, und solche Musik lief bei uns auch sehr viel zu Hause. Ich habe diese Platte von Shusha Guppy auch auf Vinyl zu Hause. Und ich finde es echt, die hat eine wunderschöne Stimme und ich wollte das nicht missen, das Lied.
Bist du mal da gewesen?
Ja, allerdings das letzte Mal mit 11. Also in den 80er Jahren.
Und wie hast du es in Erinnerung, das Land?
Also ich habe vor allem meine Verwandten in Erinnerung, die alle unheimlich nett waren und lustig. Und es wurde viel gefeiert. Also auch, es wurde auch zum Beispiel Alkohol getrunken und so. Und natürlich immer alles heimlich. Aber also ich hab das als sehr gastfreundlich und sehr schön in Erinnerung. Und die politische Situation, die war damals ja auch ähnlich wie heute furchtbar. Ich erinnere mich auch noch, dass mir jemand auf der Straße hat mich einer angespuckt, weil meine Haare vorne aus dem Kopftuch rauskamen, ja, obwohl ich erst 11 Jahre alt war. Und meine Mutter ist angehalten worden auf der Straße, weil ihr Kleid unten aus dem Schleier rausguckte und so Sachen. Das war schon, fand ich schon extrem, damals auch schon bedrohlich. Und irgendwie bin ich da ja mit dieser politischen Situation immer so ganz, geht's mir nicht gut. Und deswegen fahre ich auch immer nicht hin nochmal.
Rainer, Radio 1, die Hörbarust, zu Gast ist heute Lisa Bassange. Das hier war gerade Shusha Guppy mit Golegandum. Ich möchte mit dir noch über Jazz sprechen und vorher möchte ich noch die Sache mit den Coverversionen abhandeln. Denn beide Worte sind so, also man liest keinen Artikel über dich, ohne dass das Wort Jazz oder Cover einmal fällt. Und mit beiden Worten hast du irgendwie ein Problem. Coverversion, magst du nicht das Wort? Wie ersetzt du das?
Na, ich ersetze es eigentlich durch Interpretation oder ich ersetze es eigentlich gar nicht. Ich sage nur, Coverversionen ist halt, wenn man ein Stück 1:1 nachspielt. Und das, was ich mache, ist ja, die Stücke so zu bearbeiten, dass die wieder zu mir passen.
Und das klingt ja sehr egoistisch.
Naja, also. Oder dass ich irgendwie einen Weg finde, die zu singen, der eigen ist. Und dass es also eben nicht so eine 1:1 Nachspielorgie ist. Mhm. Also meistens werden ja auch die Harmonien ein bisschen verändert, der Rhythmus wird verändert, es wird langsamer oder schneller gemacht. Es sind ja schon so ein paar Sachen, die da verändert werden. Und Jazz ist auch so eine Sache. Ich meine, Jazz ist ja eigentlich improvisierte Musik. Und was ich mache, ist aber, ich improvisiere gar nicht so viel, sondern ich singe halt Lieder. Also auch die Lieder, die ich schreibe, die haben gar nicht so lange Parts, wo improvisiert wird oder so. Von daher habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff Jazzmusikerin oder so. Weil ich glaube, jeder Jazzmusiker, der hören würde, Lisa Bassange, die Jazzmusikerin, der würde sich irgendwie an den Kopf fassen, so ungefähr.
Na, du hast ja viele Bewunderer und Fans in der Jazzszene, aber es gibt eben auch da vielleicht sogar noch viel mehr als in anderen Szenen die totalen Puristen, die dann auch, mit sowas hat auch Till Brönner, der andere Musik macht als du, aber zu kämpfen, ne? Dass man sich, oder dass zum Beispiel jemand wie Norah Jones plötzlich, die dem Genre Jazz zugeordnet wurde, als es losging, da standen sie auch alle und trommelten gegen die Türen und sagten, das ist kein Jazz, und waren erst besänftigt, als man merkte, dass dann da so ein bisschen die Verkaufszahlen des Jazz immerhin auch gehoben wurden und dass man sich dann auch benachbarte Interpreten genauer anguckt und einen anderen Zugang dazu fand. Oder Dinah Crawl oder so.
Genau. Also das sind dann so Mischformen. Also für mich ist es einfach, ich fände es eigentlich am schönsten, wenn man das irgendwie gar nicht in irgendein Genre einordnen würde, was ich mache, wenn man einfach sagen würde, ach, die singt schön, die singt Lieder. Die singt Musik, die mir gefällt. Die singt Musik, die mich berührt. Und das ist mir eigentlich am wichtigsten.
Du hast auch einen Rio Reiser-Song gecovert, den wir jetzt nicht hier haben. Mhm. Aber wer neugierig ist, der kann sich den ja kaufen.
Genau, oder runterladen.
Kaufen aber.
Mhm. Genau.
Runtergeladen kaufen. Welchen Song hast du benutzt und warst du dir dieser großen Verantwortung bewusst? Weil ich meine, einen Künstler wie Rio zu covern, da stehen ja auch viele gleich da und hören ganz genau hin.
Ja, also ich glaube, ich war mir der Verantwortung gar nicht so bewusst, weil ich Rio Reiser davon gar nicht so viel gehört hatte. Und das Lied, also Junimond, das ist für mich einfach so eine, ich finde, es hat einen unheimlich schönen Text, weil ich finde, es beschreibt so ein bisschen den Schmerz darüber, dass man keinen Schmerz mehr empfindet, dass man eben darüber traurig ist, dass man eigentlich keinen Liebeskummer mehr hat. Und dass man denjenigen sieht, in den man mal so wahnsinnig verliebt war und eigentlich nichts mehr fühlt, dass es so vorbei ist. Und also das hat mich total angesprochen und deswegen wollte ich das unbedingt machen.
Hättest du Lust, das denn mal anzusingen?
Ja, kann ich machen. Die Welt schaut auf zu meinem Fenster. Mit müden Augen, ganz staubig und scheu. Ich sitz hier oben auf meiner Wolke. Ich seh dich kommen, doch du gehst vorbei.
Jetzt kommt mein Lieblingspart.
Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Nein, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich seh. Es ist vorbei, bye, bye, Junimond und so weiter.
Ach, schön, wirklich schön. Singst du deinen Töchtern was vor?
Ja, ab und zu. Ich singe öfter mal Der Mond ist aufgegangen. Aber meine Töchter sind so große Vorlesefans und deswegen lese ich meistens abends vor und dann kommen wir nicht mehr so viel zum Singen.
Führst du denn überhaupt so ein Künstler-Dasein oder ist es das Leben einer berufstätigen, alleinerziehenden Mutter, die halt von der Muse geküsst wurde?
Das hört sich jetzt so schön an. Ich glaube, ich führe einfach ein ganz normales Leben mit zwei Kindern und einem Beruf.
Und morgens Brote machen und in die Dosen? Oder habt ihr keine Dosen?
Doch, genau. Morgens Schulbrote, dann Kinder los, irgendwie Theater, Geschrei, Kinder raus, dann ans Klavier. Oder ich unterrichte auch noch ziemlich viel Gesang.
Und, aha.
Genau, und dann ja irgendwann Kinder abholen, Spielplatz, vorlesen, Bett.
Als Freiberufler ist das natürlich, gut, hier sitzen viele Freiberufler, fällt mir gerade auf, also auch Schauspieler und viele, viele Musiker sind ja auch hier. Es ist natürlich immer schwierig. Man hat dieses Talent, das einem zugesprochen wird, und wenn du jetzt so deine Kurzbiografie dir ansiehst, da sind CDs, die erschienen sind, das heißt, du kannst deine Erfolge haptisch bemessen, wenn
greifbar
man so will.
Sind.
Ja, sie sind greifbar. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, ist das ja auch immer wieder so ein Angang. Also mit zwei Kindern jetzt mal noch mehr. Sicherlich erfährst du auch Unterstützung, aber du bist noch sehr jung, du bist nicht mal 40 und man fragt sich, okay, wie geht denn das jetzt weiter? Wo bin ich denn, wenn ich 48 bin? Wo bist denn du, wenn du 48 bist?
Also das ist halt dieses ganze Nachdenken über die Zukunft, das versuche ich mir jetzt gerade so ein bisschen abzugewöhnen zurzeit, weil das ist ja auch irgendwie nur so ein Konzept immer, die Zukunft, was passiert dann? Und also ich versuche einfach so ein bisschen in der Gegenwart gerade zu leben und zu gucken, dass ich halt das, was ich jetzt gerade mache, irgendwie gut mache. Also es hört sich jetzt so ein bisschen klischeehaft an irgendwie so, aber ich finde es echt wichtig, weil man macht sich damit, oder ich mache mich damit immer so ganz oft so kaputt, dass ich immer darüber nachdenke, was soll jetzt werden? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und irgendwie auch gerade, weil die Musikindustrie ja natürlich so im Sterben begriffen ist, weil es ja alles umsonst gibt heutzutage und irgendwie keiner mehr denkt, dass das irgendwie bezahlt werden muss, was man als Musiker leistet.
Das kann ich auch nicht so richtig verstehen. Also auch diese ganze ACTA-Geschichte, dass es den Leuten offenbar wirklich nicht einleuchtet, dass man nicht endlos aus dem Vollen schöpfen kann, was das angeht. Dass die Leute sich ja Gedanken machen, dass sie davon leben, dass Künstler ja von sowas leben.
Ja, das ist halt, da denken halt viele zu kurz einfach. Und deswegen, also mir, ich werde ja auch immer angesprochen, ja, du hast ja schon so viel gemacht, wie machst du das bloß, wie schaffst du das bloß, diese ganzen vielen Platten, du hast ja schon so viel. Und klar ist das von außen dann immer halt so der Blick auf den Erfolg, aber ich mache auch deswegen so viel einfach, um meine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Das muss man auch mal so sehen. Diese hohe Produktivität, wenn die nicht da wäre und ich dann einfach ein Jahr lang zum Beispiel keine CD rausbringen würde, dann könnte ich ja auch gucken, wo ich bleibe.
Das heißt, könnte jetzt jeder zu dir kommen, und also jeder, der über ein gewisses Talent natürlich verfügt, und könnte sich von dir in Gesang unterrichten lassen?
Ja, also ich unterrichte alle möglichen Leute. Ich unterrichte Anfänger, Fortgeschrittene. Ich bin an einer Musikschule Charlottenburg und da unterrichte.
So erreicht man dich, wenn man möchte.
Genau.
Na guck mal, das kann man doch mal fragen. Und du hast auch, glaube ich, du veranstaltest regelmäßig, Fragezeichen, so einen Country-Abend, stimmt das?
Nee, regelmäßig nicht. Ich habe einmal einen Country-Abend veranstaltet, weil ich ein ganz großer Country-Fan bin.
Aber es ist kein einziger Country-Song hier.
Nee, stimmt, aber ich werde, das ist ja auch, also 8 Songs konnte ich mitbringen, ne? Und dann habe ich jetzt doch noch andere gewählt. Aber ja, genau, ich habe mal diesen Country-Abend veranstaltet im Quasimodo in Berlin und es war auch sehr schön und lustig.
Also wie muss man sich das vorstellen? Mit einem Röckchen und mit Boots, und die Jungs kamen breitbeinig und...
Ja, ich habe einfach zwei Gitarristen gehabt, davon hat einer noch gesungen, Ron Spielmann, und der andere Gitarrist, der konnte auch andere, zum Beispiel... Lab-Stil und sowas, solche Instrumente spielen, und dann haben wir halt so ein bisschen diesen Sound nachempfunden.
Achso, er hat einfach nur einen Musikabend daraus
gemacht.
Genau, so
einen Musikabend.
Also nur,
genau.
Aber da jetzt ohne Verkleiden.
Nee, es wurde nicht groß, also wir haben es schon so ein bisschen countrymäßig angezogen, aber jetzt nicht so doll.
Okay, wir sind schon am Ende, Lisa. Und jetzt sage ich dich zum Schluss nochmal zum scharfen S, weil du einfach so eine scharfe Braut bist, Lisa.
Lisa.
Wow. Und wie schon angekündigt, spielen wir jetzt einen Song eures aktuellen brandheißen Albums von Mika Tone.
Genau.
Das Stück heißt Handbreak, und möchtest du uns da noch irgendwie einweisen?
Ja, also das Stück ist das allererste Stück, was ich selber geschrieben habe. Davor hatte ich immer so ein bisschen so eine Blockade, aber dieses Stück habe ich wirklich von vorne bis hinten selbst komponiert. Da geht es um einen Traum, den ich hatte, dass ich mit angezogener Handbremse durch die Straßen fahre. Und auf diesem Stück singt noch ein Gast mit, nämlich der Sänger von den Tindersticks, Stuart Staples. Den habe ich einfach gefragt, ob der nicht Lust hätte, da eine Strophe zu singen und habe ihm das Stück geschickt und er hat Ja gesagt und ist dann nach Berlin gekommen und hat das mit mir zusammen aufgenommen.
Wie schön. Also wenn wir das jetzt kaufen und runterladen, dann bekommst du da ordentlich was, weil du es komponiert hast. Also GEMA, die GEMA schüttet und schüttet.
Genau, die
dann.
Schüttet und schüttet.
Das
und
ist super.
Genau, Stuart bekommt auch was. Und außerdem habt ihr gleich zwei Sänger, wenn ihr es runterladet.
Das ist toll. Das ist schön. Also wenn Sie etwas Gutes tun wollen heute, dann mindestens das. Ich danke dir dafür, dass du hier zu Gast warst.
Ich danke dir.
Und verabschiede mich auch von Ihnen zu Hause, wenn Sie möchten. Wie gesagt, schicken Sie eine E-Mail hörbar@radio1.de. Noch einen schönen restlichen Sonntag. Und hier kommt Mika Tone, Handbrake.
Radio 1. Hörbar Rust.